Willkommen beim SightCity Podcast, dem Podcast in deutscher Sprache zur weltgrößten Messe für Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel mit Fachvorträgen, Interviews und Innovationen für mehr Inklusion. Vortragsmitschnitt des SightCity Forum 2025 vom 22. Mai um 15 Uhr. Thema: umfassende Beratung von blinden und sehbehinderten Patienten aus Sicht eines Augenarztes. Referentin: Dr. Bettina von Livonius.
Ja, dann darf ich gleich die nächste Referentin anmoderieren, Frau Bettina von Livonius. Sie ist in der Augenklinik in der Sehbehindertenambulanz in München tätig und auch schon eine langjährige Unterstützerin im Low-Vision-Bereich und in der visuellen Rehabilitation. Und ich freue mich also auch auf deinen Vortrag und du darfst einfach jetzt loslegen, Bettina.
Ich lege einfach los. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Schön, dass Sie alle da sind. Vielen Dank auch an die Gebärdendolmetscher. Finde ich immer ganz toll und beneidenswert, wie gut die das können und machen. Also, Dankeschön. So, ich wollte Ihnen jetzt in einer halben Stunde einfach mal darlegen, was ich finde, was eine umfassende Beratung von Blinden und Sehbehinderten an, also ich meine, aus der Sicht des Augenarztes ein bisschen schwierig, aber an einer Sehbehindertenambulanz, so wie wir sie in München an der Uniklinik haben, stattfindet. Wann sollte überhaupt eine Beratung für einen Sehbehinderten oder Blinden erfolgen? Wir sagen, das sollte jeder Patient eine Beratung bekommen, der mit normalen Sehhilfen für seine Bedürfnisse im Alltag, Schule, Beruf nicht ausreichend versorgt werden kann. Unabhängig von der Diagnose, unabhängig von der Prognose der Augenerkrankung, auch unabhängig vom Alter, das heißt die Kleinsten sind tatsächlich 1-2 Jahre alt, da geht es dann auch um die Beratung der Eltern und unsere älteste Patientin war 102. Und unabhängig der kognitiven Leistungsfähigkeit. Das heißt, auch wenn ein Patient dement ist oder wenn er mehrfach behindert ist oder eingeschränkt ist, dann darf er genauso eine Beratung erfahren. Sie muss halt angepasst werden auf denjenigen. An sich ist es natürlich eine Sehbehindertenambulanz. Das heißt eigentlich, wenn der Visus kleiner gleich 0,3 ist, wir rechnen nicht im Prozent, auch wenn das immer so langläufig erzählt wird, also wenn ich es jetzt sagen würde, 30%, dann ist das keine Augenarztsprache oder soll das sein, sondern das ist eben das, was Sie vom Hören her kennen. Allerdings sagt man, alles, was kleiner 0,63 ist, ist schon ein Bereich, wo eine Einschränkung da ist und das nennt man dann Easy Vision im Vergleich zu Low Vision. Aber ob das Sehen dann wirklich leichter ist, das bezweifle ich. Also, Low Vision ist ab einem Visus von kleiner 0,32. Dann gilt man auch als wesentlich sehbehindert und gemäß der WHO-Klassifikation hat man die Stufe 1. Das ist wichtig deswegen, weil Sie dann nämlich vom Augenarzt ein Rezept für das Hilfsmittel bekommen können. Dann gibt es noch die Begriffe hochgradige Sehbehinderung. Das ist, wenn der Visus kleiner gleich 0,05 ist. In 7 Bundesländern bekommt man dann auch schon Sehbehindertengeld, wenn man es beantragt und genehmigt bekommt. Und kleiner gleich 0,02 besteht dann Blindheit im Sinne des Gesetzes. Es gibt auch eine Einteilung der Sehbehinderung nach Gesichtsfeldern. Und zwar eine konzentrische, also von allen Seiten kommende Gesichtsfeldeinschränkung auf 10 Grad am besseren Auge. Dann gilt man als wesentlich sehbehindert und kann auch ein Kassenrezept bekommen. Und ab einer konzentrischen Gesichtsfeldeinschränkung auf 5 Grad am besseren Auge liegt Blindheit im Sinne des Gesetzes vor. Letztlich gibt es dann noch verschiedene Kombinationsmöglichkeiten für die Erlangung von Sehbehinderten- oder Blindengeld zwischen Fernvisus und Gesichtsfeld, aber auf die gehe ich jetzt nicht ein, weil das nicht unser Thema ist. Sehen wird eigentlich ja beim Augenarzt immer nur so geprüft, dass sie irgendwelche Buchstaben, Zahlen, irgendwelche Kreise lesen sollen. Das ist der Fernvisus. Ja, Ganz abgesehen davon, wenn man einen schlechten Visus hat, und ich glaube, jeder Sehbehinderte die 5, die 2 und die 7 auf dieser Handtafel kennt und auch der Abstand von einem Meter nicht immer eingehalten wird. Also ein Meter ist tatsächlich sehr variabel bei unseren Assistenzärzten. Also letztlich ist das nur das, was eigentlich gemessen wird. Und wenn das dann quasi gleich geblieben ist, entweder weil sie ein gutes Gedächtnis haben oder weil sich tatsächlich bei diesen einzelnen Optotypen, so nennt man das, nichts geändert hat, dann sagt der Augenarzt, hat sich nichts geändert, und sie sagen aber doch, ist schlechter geworden. Und sagen, es kann nicht sein, die Zahlen, das können sie noch genau gleich lesen. Das kommt einfach daher, dass das Sehen aus ganz anderen Qualitäten noch besteht. Und zwar aus dem gerade erwähnten Gesichtsfeld. Man kann eben Gesichtsfelddefekte sowohl im Zentrum als auch von den Seiten her haben. Der Einzeloptotypenvisus, also diese einzelnen Buchstaben, einzelne Zahlen, die separat gesetzt sind, zu lesen, ist was ganz anderes als einen Lesevisus, wo viele Buchstaben hintereinander sind, zu erfassen. Da gehören nämlich Sakkaden dazu. Ein bisschen ist das in Anlehnung an den Vortrag gerade vor mir. Dann geht es auch um das Kontrastsehen und das Dämmerungssehen. Das ist sehr, sehr von der Beleuchtung abhängig, wie was gedruckt ist. Also ich finde es ja immer toll, wie Marketingleute schaffen, zum Beispiel gelb auf rosa oder so zu drucken. Also kann ich auch als Sehender nicht sehen. Also Kontrast- und Dämmerungssehen ist sehr, sehr wichtig. Also da kann man auch als Retinopathia pigmentosa-Patient auch schon blind im Sinne des Gesetzes nachts sein, wenn es tagsüber eigentlich noch so weit geht. Das Farbensehen spielt noch rein, die Blendempfindlichkeit und auch das Stereosehen, also das 3D-Sehen. Aber letztlich gemessen ist immer nur der Visus, und wenn man genauer in das Detail geht, messen wir dann eben noch mehr. Noch einmal eben, ein Augenarzt kann Ihnen ein Kassenrezept ausstellen, wenn die WHO 1 erfüllt ist, das heißt der Visus kleiner gleich 0,3 ist und das Gesichtsfeld auf 10 Grad eingeschränkt ist. Noch einmal, der Fernvisus hat leider gar nichts mit dem Lesevisus oder dem Vergrößerungsbedarf zu tun. Entschuldigung, eine Zeile ist zu weit gekommen. Das Dumme ist aber, für das Rezept gilt immer der Fernvisus. Zum Teil sehen wir dann aber, dass die Patienten gar nicht sehr gut im Lesen sind. Und dann versuchen wir, ein Kassenrezept aufzuschreiben. Nicht versuchen, wir schreiben ein Kassenrezept auf und schreiben dann in der Begründung hinein, es ist zwar ein Einzeloptotypenvisus von, was weiß ich, 0,5, aber wir haben einen Vergrößerungsbedarf von so und so viel. Und deswegen sind wir doch dafür, dass der Patient auch auf Kassenleistung eine Lupe zum Beispiel bekommt. So, was ist letztlich eigentlich das Ziel einer Versorgung mit vergrößernden Sehhilfen? Das Ziel ist bei unserer Versorgung, dass wir das geeignete Hilfsmittel für den individuellen Patienten finden. Training, also das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, die Zeit haben wir nicht, aber dass man einfach zeigt, wie komme ich mit dem Hilfsmittel zurecht, wir uns ein Bild machen, kann der Patient damit überhaupt umgehen? Mit einer Halbseitenlähmung, wenn die rechtzeitig ist und ich meine Lupe rechts halten muss, das geht nicht. Ja? Wenn ich einen Tremor habe, das heißt Zitter, und eine Lupe halten muss, das kann nicht funktionieren. Das muss man also ausprobieren und quasi trainieren. Und da haben wir auch Reha-Fachkräfte für lebenspraktische Fähigkeiten, die zu einem auch nach Hause kommen können und mit einem das Hilfsmittel dann auch längere Zeit in dem häuslichen Umfeld probieren können. Was für mich ganz wichtig ist, ist aber, dass wir nicht nur diese Hilfsmittel anpassen. Da wird ja mir manchmal gesagt, ich bin jetzt 25 Jahre an der Klinik, na, das, was Sie machen, kann doch auch ein Optiker. Nichts gegen Optiker, aber Sie sind ja Augenarzt. Sie sagt, natürlich kann er das auch. Aber ich habe noch eine Erkenntnis, welche Augenerkrankung ist, wie sie sich verentwickeln wird. Und wir haben ein extrem gutes Netzwerk, meiner Ansicht nach, für eben die umfassende Beratung. Und die hört nicht nur auf bei der passenden Lupe, die wir dann verordnen. Letztendlich soll alles dazu dienen, wieder die Selbstständigkeit zu bekommen oder zu erhalten und damit die Lebensqualität des Patienten wieder zu steigern. Wie erfolgt jetzt die Anpassung von vergrößerten Sehhilfen? Wir machen erstmal eine Anamnese. Anamnese ist das Gespräch mit dem Patienten und wir haben ein großes Glück, dass wir 1 bis 2 Stunden Zeit pro Patient haben. Das hat sonst natürlich in der Ambulanz oder in der Praxis keiner. Da geht es wirklich darum, wofür wird was benötigt, wie sind die Lebensumstände. Lebt er allein, lebt er mit jemandem zusammen, lebt er mit jemandem zusammen, um den er sich auch noch kümmern muss oder wird er gut umsorgt? Ist er noch im Berufsleben oder nicht? Wie ist die Mobilität gegeben? Was braucht er denn zum Lesen? Es ist was ganz anderes, ob Sie mal kurz ein Verfallsdatum lesen müssen oder ob Sie ein längeres Buch lesen wollen oder ein antiquarisches Buch. Wollen Sie noch schreiben oder nicht? Wie sieht es mit dem Computer aus? Und da muss man echt sagen, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Manche sind im Alter, mein Großvater mit 90 noch per E-Mail erreichbar. Ja, also muss man immer darauf achten, dass man es auch anspricht, das Thema. Wie ist es mit dem Fernsehen? Wobei Fernsehen ist eigentlich das Erste, was immer versorgt ist. Das ist meistens der große Fernsehbildschirm schon zu Hause. Aber auch da kann man wirklich Tipps geben, zum Beispiel im Rahmen dessen, dass sie sich einfach annähern. Annähern mit Vergrößerung. Ja, also wenn ich hier vorne jetzt was hochhalten würde von dem Katalog, da können auch die gut sehen, es nicht in der Ferne sehen und komme ich näher, dann können sie es sehr wohl lesen. Und das ist dasselbe Prinzip auch zum Beispiel beim Fernschauen an sich. Dann geht es aber noch weiter mit den individuellen Bedürfnissen. Wie sieht es denn aus? Jetzt ist es Arbeitsplatz, Schule, Kindergarten. Ich habe es eigentlich lieber vor andersrum, aber ich habe selber die Folie geschrieben, selber dran schuld. Also Kindergarten, ja. Welcher Kindergarten ist denn richtig für mein sehbehindertes Kind? Ist es ein Inklusionskindergarten, ein normaler Kindergarten? Wie geht es weiter mit der Schule? Ist es eine Sehbehindertenschule, die richtig wäre für mein Kind? Oder eine Schule mit Integration? Mit Schulbegleiter, ohne Schulbegleiter, wie ist es mit der weiterführenden Schule, in ein Internat geben oder nicht? Wie sieht es dann aus mit dem Arbeitsplatz? Die Sehbehinderung kann Sie ja in jedem Alter erwischen. Es kann auch sein, dass Sie erst einen Arbeitsplatz suchen oder einen Arbeitsplatz schon ganz erfolgreich sind und dann durch die Sehbehinderung da gehindert werden, Ihre Arbeit richtig auszuführen. Das andere ist natürlich auch in Rente, da haben wir aber andere Bedürfnisse, wie dann eben die Versorgung da am besten ist. Dann, da fällt mir leider kein besseres Wort ein, dass man dann noch die Instrumental Activities, so wird das neudeutsch genannt, das ist der Umgang mit Geld, Essen zubereiten, Einkaufen von Lebensmitteln, Einkaufen von Kleidern, telefonieren. Das gehört eigentlich alles abgefragt. Dann die Self-Care-Activities, da geht es dann noch mehr ans Eingemachte. Wie ist es denn, kann derjenige überhaupt Essen zu sich nehmen? Kann er sich selber duschen, waschen? Wie sieht es mit der Körperpflege aus? An- und ausziehen, Toilettenbenutzung, Medikamenteneinnahme. Na, und was das Leben so lebenswert macht, man lebt da nicht nur eigentlich für Arbeiten, Essen, Schlafen, sind die Hobbys, Handwerkern, Handarbeiten, Freizeitgestaltung. Ganz wichtig, Sport und Freizeitgestaltung ist extra nochmal ein Thema. Ich bin inzwischen Chefklassifiziererin für den Behindertensport und deswegen ganz drauf aus, dass ich da auch immer hinweise auf den Sport. Unter anderem auch nachher bei der Lohn e.V., die gerade reingekommen ist, die Selbsthilfegruppe. Da ist auch Lennart Sass dann, der ist unser Paralympics-Bronzemedaillengewinner, nachher um 16 Uhr da, um Autogramme zu geben. Also auch egal, ob es Leistungssport ist oder der normale Alltagssport, das gehört einfach auch dazu, um einen gewissen Ausgleich zu bekommen. Dann geht es auch noch darum, dass man befragen muss, wie es mit Beleuchtung, wie es mit der Blendempfindlichkeit. Und da beneide ich so ein bisschen die Reha-Fachkräfte, die tatsächlich vor Ort sein können. Denn es wird von vielen gesagt, ja, ich habe eine gute Beleuchtung, ja. Und dann kommt man da hin und dann ist es irgendwie eine 100 Watt, wir erinnern uns, das gibt es eigentlich nicht mehr, aber 100 Watt Birne irgendwo ganz oben angebracht. Und der Patient sitzt da und arbeitet im eigenen Schatten eigentlich, weil eben nicht die gute Beleuchtung vor Ort gegeben ist. Vor der Anpassung vor vergrößerten Sehhilfen steht immer und nicht nur in der Sehbehindertenambulanz eine ophthalmologische Untersuchung. Wir müssen wissen, welche Erkrankung dahinter steckt. Ja, es ist was anderes, ob ich ein Glaukom habe, es ist ein grüner Star mit einem Gesichtsfeldausfall oder wie gerade gehört, ein Halbseitenausfall, eine altersbedingte Makuladegeneration oder, oder einfach nur ein grauer Star und wir können operieren und das Sehen ist danach deutlich besser. Also die ophthalmologische Untersuchung steht immer davor und eine Diagnose und eine medizinische Versorgung, falls möglich. Tatsächlich, wenn so etwas ist wie ein grauer Star, der ganz im Vordergrund steht, würden wir da erstmal operieren, bevor wir anpassen. Da brechen wir auch erstmal eine Anpassung ab, weil sie da nicht das Optimum für den Patienten finden. Wenn der Patient allerdings sagt, ich möchte mir den grauen Star gar nicht operieren lassen, oder ich bin zum Beispiel in dieser Spritzentherapie, viele, die altersbedingte Makuladegeneration in der feuchten Form haben, haben ja Spritzenkarrieren von 3 bis 300 Spritzen. Wann ist denn da die medizinische Versorgung zu Ende, bevor ich anpassen kann? Die findet natürlich dazwischen statt, aber man passt halt dann an, wenn man sagt, ich sehe da vielleicht noch ein bisschen Bewegung drin, dann werde ich nicht ein starres System anpassen für 2000 Euro, wo ich nicht weiß, ob es danach noch passt, sondern erstmal zum Beispiel eine flexible Handlupe. So, und dann kommt die Anpassung von vergrößernden Sehhilfen. Da gehe ich mit Ihnen jetzt einmal kurz durch. Die optimale Fernbrille. Also ich habe da ein Erlebnis gehabt, da hat eine langjährige Kollegin mal gefragt, ob sie bei uns hospitieren kann und ich sage, gar kein Problem. Die war dann eine Woche bei uns und am Schluss hat sie gesagt, also wissen Sie, was mich am meisten fasziniert hat, ist, dass sie jeden Patienten refraktioniert haben, also Gläser vorgesteckt haben, ob es besser wird oder nicht. Und dann habe ich nur gedacht, und sie nicht? Also jeder Patient, auch der schlecht sieht, hat ein Anrecht drauf, eine optimale Brille zu haben. Ob er meine Gläser, die ich ihm vorhalte, gut findet oder nicht, das kann er selber entscheiden. Wenn er sagt, die Brille bringt mir nicht viel, dann soll er sie nicht anziehen oder auch kriegt er sie nicht verordnet. Aber man muss es zumindest ausprobieren. Manch Patienten, die noch Hornhautveränderungen haben oder auch Hornhautnarben haben, profitieren durchaus von Kontaktlinsen. Und da scheue ich auch nicht das Alter. Wenn jemand mit 80, 90 davon profitiert und sich das zutraut, kann man auch mal versuchen, die optimale Kontaktlinse anzupassen. Das ist aber dann tatsächlich sinnvoller eben bei höheren Fehlsichtigkeiten oder bei Hornhautpathologien. Das nächste, was wir dann machen, ist die optimale Nahkorrektur. Ich fange damit immer an, weil wenn ich mir denke, es wäre dieses oder jenes Hilfsmittel das Richtige für den Patienten, kommt immer nachdem ich das gezeigt habe und Handlupe oder Standleuchtlupe, aber wissen Sie was, haben Sie nicht doch eine Lesebrille für mich? Also fange ich von hinten oder von vorne an, je nachdem, wie Sie sehen. Also ich zeige erstmal, wie es ist mit einem verstärkten Nahzusatz. Verstärkter Nahzusatz ist einfach die Lesebrille einfach stärker machen, als man es kennt. Nicht so +3, +4 dazugeben, sondern durchaus mal +5, +6, +7, +8. Das kann man nicht grenzenlos machen, aber relativ weit hochgehen mit den Dioptrienzahlen. Aber man muss es halt dann näher rannehmen, das Lesegut. Und dann sagen die meisten, ja, aber so nah will ich es nicht ranhaben. Ich sage, ja gut, also wenn Sie es nicht nah rannehmen wollen, dann müssen wir auf eine andere Lesehilfe, eben auf eine Lupe gehen. Also immer versuchen die optimale Nahkorrektur, einen verstärkten Nahzusatz und dann gehen wir zu den Lupen. Und bei den Lupen, da habe ich gar keine Bilder jetzt mitgebracht, da haben Sie ja hier so ein paar Stände hier auf der SightCity oder da probieren wir wirklich alles durch. Also da haben wir tatsächlich in unserer Ambulanz das Glück, hunderte von Lupen zu haben. Die zeigen wir natürlich nicht jedem. Und deswegen hatten wir vorher eine Stunde lang das Anamnesegespräch geführt, um zu wissen, für was braucht das denn? Ja, und dementsprechend kann ich dann schauen, ist es eine Handleuchtlupe, ist es eine Standleuchtlupe, eine Stativleuchtlupe, wo ich vielleicht drunter noch Batterien irgendwo einsetzen kann, meine Fingernägel schneiden kann. Das machen wir dann direkt nach dem Einsatzgebiet, was gewünscht ist. Wenn der Vergrößerungsbedarf zu groß ist, dann muss man tatsächlich zu den Bildschirmlesegeräten und zu den elektronischen Sehhilfen umswitchen und dann versuchen, mit diesen Hilfsmitteln einen besseren Kontrast, vielleicht einen inversen Kontrast, das Lesen zu ermöglichen. Manch einer profitiert auch schon bei dem geringeren Vergrößerungsbedarf von diesen Lesegeräten, dann übernimmt allerdings die Kasse nicht die Finanzierung. Das muss man dann für sich selber tatsächlich überlegen, was für einen das Beste ist. So, hier sind die Bilder raus. Egal. Also es gibt diese elektronischen Lupen, da brauchen Sie tatsächlich keine Bilder, da müssen Sie die wirklich mal haptisch in die Hand nehmen. Die elektronischen Lupen sind da durchaus im Vormarsch. Die gibt es auch als Bildschirmlesegeräte und auch eben als Tafelkamerasystem. Die können Sie mit Laptop benutzen oder auch ohne Laptop. Sie können diese Tafelkamerasysteme sogar an Fernseher anschließen. Also da gibt es ganz, ganz viele Spielarten heutzutage. Es gibt auch die Bildschirmlesegeräte mit Vorlesefunktion für die, die tatsächlich auch mit dem Lesen, auch mit dem Bildschirmlesegerät nicht mehr so richtig zurechtkommen, aber sich so das Gefühl haben, sie wollen noch nicht ganz loslassen von dem visuellen Eindruck. Aber da muss man dann beachten, dass einfach die Kasse nur die Bildschirmlesegeräte an sich zahlt und ein Aufpreis für das Vorlesemodul nicht dabei ist. Und ansonsten gibt es Vorlesesysteme, die sind entweder scannerbasiert oder fotobasiert. Das kommt daher, dass es tut mir leid, dass die PDF-Datei hier, die für die Gebärdendolmetscher nach oben geschickt wurden und die wurden ohne Bilder geschickt. Deswegen haben sie jetzt keine Bilder. Sie müssen sich das visuell vorstellen und das ist Gleichberechtigung für alle, die es nicht sehen können. Ja? Also Vorlesesysteme gibt es auch mit Bildschirm. Tatsächlich ist es allerdings, wenn ich ein Vorlesesystem brauche, muss ich eigentlich nicht mitlesen. Es ist meistens eher für die Angehörigen dann, dass sie dann auf dem Bildschirm sich orientieren können, wo der Betroffene gerade liest. Aber an sich braucht derjenige, der ein Vorlesesystem hat, nicht einen Bildschirm dazu. Gut, wir haben aber doch auch Tablet-PCs, Smartphones und E-Books. Braucht man dann überhaupt noch die elektronischen Lupen? Manch einer braucht sie nicht, ja? Der sagt, ich habe mit meinem Smartphone alle Hilfsmittel in einem Gerät zusammen, dann ist es gut. Aber manchmal sind diese Standing-Alone-Geräte, das heißt, die wirklich speziell gemacht sind für Blinde oder Sehbehinderte, manchmal besser. Das muss derjenige austesten. Das Einzige für ein Tablet, Smartphone oder E-Book kriegen Sie natürlich kein Rezept. Ausnahme Schüler und Arbeitsplatz, das ist noch eine andere Ausstattung, aber für zu Hause bekommen Sie das natürlich nicht verordnet. Deswegen müssen Sie für sich selber rausfinden, was für Sie das Beste und auch preislich das für Sie machbare ist. So, jetzt sind wir wieder bei einem Bild. Wir können natürlich auch ergänzende und weitere Hilfsmittel aufschreiben. Das kann zum Beispiel das Orientierungs- und Mobilitätstraining sein mit dem weißen Langstock, den wir natürlich auch aufschreiben können. Wir können auch einen Blindenführhund verordnen. Rosa Rezept, so wie wenn Sie irgendwelche Aspirintabletten verordnen, 40.000 Euro. Spannend, aber muss man einfach schauen, ob das für einen in Frage kommt. Es gibt natürlich diese ganzen Navigationshilfen inzwischen, Hinderniswarner. Zum Teil sind sie im Hilfsmittelkatalog und wenn es im Hilfsmittelkatalog ist, kann man es bedenkenlos aufschreiben. Das andere kann ich zwar auch bedenkenlos aufschreiben, dann kommt aber im Zweifelsfall die Rückmeldung, dass die Kasse es nicht übernimmt. Dann kann man nochmal versuchen, eine Begründung zu schreiben, aber man hat kein Anrecht sozusagen drauf. Dann geht es zur Lichtberatung. Da geht es dann wirklich darum, dass man schaut, welche Beleuchtungsfarbe ist das Beste. Ist es eher das kaltweiße, wirklich gleißende Sonnenlicht, das man in LEDs meistens jetzt einbaut? Oder ist es eher das warmweiße Licht, was für mich gut ist? Und das muss man ausprobieren. Man kann nicht sagen, der AMD-Patient nimmt das Licht und der Glaukom-Patient das nächste und der mit einer Retinopathia pigmentosa das übernächste Licht. Das muss man ausprobieren. Und dann muss man schauen, wie ist meine Lesesituation? Möchte ich das als Clip haben? Auf zum Beispiel einem Lesepult, möchte ich das als Akkuleuchtlupe, die ich mit rumtragen kann, oder es gibt die auch als Standleuchten, wenn man zum Beispiel im Sessel lesen möchte. Licht kann man leider nicht aufschreiben und Lampen, das ist immer eine Eigenleistung. Gut, und dann gibt es noch Kantenfilterbrillen, das sind diese bunten Brillen, mal gelb, mal orange, mal sind sie auch ganz dunkel. Die kann man bei gewissen Erkrankungen aufschreiben. Gut tun, tun sie mehreren Patienten. Aber aufschreiben kann man es bei hereditären Netzhauterkrankungen, bei Aniridie, bei Achromatopsie, bei Aphakie. Das ist, müssen Sie jetzt nicht verstehen, der ein oder andere, den das betrifft, der weiß dann, ob er zu dieser Gruppe gehört. Das heißt aber nicht, dass es den anderen nicht gut täte. UV-Schutz ist für alle gut, 100% UVA und UVB, das hat die normale Sonnenbrille auch. Und bei diesen Kantenfiltern oder auch blaudämpfenden Filterbrillen hat man das Gefühl, dass der Kontrast ein bisschen besser ist. Das muss man für sich selber ausprobieren, ob das einem gut tut. Also tatsächlich fahre ich mit einer blaudämpfenden Filterbrille lieber Auto als mit der normalen Sonnenbrille. Ja, wobei man auch da eben aufpassen muss, dass Kantenfilterbrillen per se, Blaudämpfer ja, aber Kantenfilter nicht zum Fahren geeignet sind. So, das Ganze wird dann auf dem Kassenrezept geschrieben und das ist natürlich der große Vorteil, wenn Sie beim Augenarzt sind. Manch Optiker, das ist sehr schade, erzählen einem nicht, dass man das hätte auf Kassenrezept bekommen können. Nicht jeder hat natürlich eine Sehbehindertenambulanz in der Nähe, aber manch Optiker haben Kooperationen mit Augenärzten oder verweisen an Augenärzte, wo sie ein Rezept bekommen können. Auf jeden Fall fände ich es schade, wenn sie nicht beraten werden und das selber zahlen, obwohl ein Kassenrezept möglich gewesen wäre. Nur für Sie nochmal als Info, wann können Sie auch noch ein Kassenrezept bekommen für die gesetzlichen? Private habe ich jetzt mal völlig außen vor, das kommt auf die Verträge an. Also eine Sehhilfe zur Verbesserung der Sehschärfe kriegen Kinder bis zum 18. Lebensjahr. Dann ist es völlig unabhängig davon, ob sie sehbehindert sind oder nicht und auch welche Dioptrienzahl die haben. Als Erwachsener, also ab dem 18. Lebensjahr, bekommen Sie eine Brille, eben wenn eine Sehbeeinträchtigung von mindestens WHO Stufe 1 vorliegt oder ein Fernkorrekturausgleich von größer 6 Dioptrien Weitsichtigkeit oder größer 6 Dioptrien Kurzsichtigkeit oder mehr als 4 Dioptrien Hornhautverkrümmung vorliegt, dann kriegen Sie auch ein Kassenrezept aufgeschrieben. Was eine Besonderheit ist, ist, dass Sie auch eine Fernbrille mit Kunststoffgläsern bei funktioneller Einäugigkeit bekommen können. Das heißt, wenn Sie auf dem, jetzt aufgepasst, schlechteren Auge weniger als 0,2 sehen, dann kann das gute Auge auch 1,6 sehen, ja, auch 2,0, gibt auch manche. Dann bekommen Sie auch ein Kassenrezept verordnet, dann mit der Anmerkung erhebliche Sturzgefährdung, da fühlt sich mancher dann bevormundet und sagt, ich stürze doch nicht mehr, aber das sollte draufstehen, damit die Kasse es übernimmt. So, und jetzt habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, was mir ganz wichtig ist, dass man eine umfassende Beratung eben noch ausweitet, und zwar um diese Kompetenzbereiche Mobilität, Schule, Ausbildung, Beruf, Alltags- und Freizeitaktivitäten. Wenn das ein Arzt, also der Augenarzt hat ja sowieso nicht der Zeit dazu, aber es, egal zu welcher Beratungsstelle Sie gehen, wenn Sie zum Optiker zum Beispiel sich die Sehhilfen und die Lupen verschreiben lassen dann über einen Augenarzt, dann sollten Sie wissen, dass es noch andere Bereiche gibt, über die Sie Informationen bekommen können. Und die müssen Sie sich dann einzeln zusammensuchen, was sehr schade ist, was wir vielleicht nochmal in den nächsten Jahren schaffen, mal mehr zu bündeln, damit alle diese Informationen bekommen. Wir haben es jedenfalls jetzt integriert in unsere Sehbehindertenambulanz, dass wir tatsächlich uns nochmal um Mobilität, Schule, Ausbildung, Beruf und die Freizeitaktivitäten kümmern. Zusätzlich beachtet müssen wir natürlich, ob noch auditive Beeinträchtigungen vorliegen, Höreinschränkung, Taubheit, motorische Beeinträchtigungen, kognitive Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel die Demenz, psychische Beeinträchtigungen sowie eine Depression. Die wenigen haben viel größere Probleme, die Krankheit anzunehmen. Schmerzerkrankungen erschweren das auch. Und auch syndromale Erkrankungen mit mehrfachen Einschränkungen, das sind dann ganz individuelle Anpassungen. Es gehört auch eine Beratung zu finanzieller Unterstützung. Das ist, kann ich überhaupt einen Schwerbehindertenausweis bekommen? Erfülle ich schon die Kriterien? Wie ist es mit Sehbehinderten- oder Blindengeld? Es gibt das persönliche Budget. Das habe ich nochmal extra mitgebracht, weil ich glaube, das kaum einer kennt. Das persönliche Budget ist eine Leistungsform, die der Leistungsempfänger, also sprich der Patient, von den Rehabilitationsträgern anstelle von Dienst- oder Sachleistungen zur Teilhabe wählen kann. Und aus diesem Budget bezahlen Sie dann eigenverantwortlich, selbstständig und selbstbestimmt Aufwendungen, die zur Deckung Ihres persönlichen Hilfsbedarfs erforderlich sind. Das sind zum Beispiel Assistenzkräfte für das Studium. Wenn Sie daran Interesse haben und auch wissen wollen, ob Ihnen das zusteht, dafür gibt es zum Beispiel in Rechtsabteilung von den Blindenverbänden. Beratung zur Mobilität und Orientierung, dann noch ein kleiner Ausflug hin. Teilnahme am Straßenverkehr. Sie wissen gar nicht, wie viele Sehbehinderte noch ganz zuverlässig nur die eine Route fahren, die sie schon immer kennen. Ja? Also das ist unsere Pflicht natürlich aufzuklären, wann man noch Auto fahren darf oder nicht. Wie ist es mit dem Fahrradfahren? Es gibt ja keine Fahrerlaubnisverordnung fürs Fahrradfahren, aber es gibt durchaus Richtlinien von der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, wo man sagt, damit kann man noch Fahrrad fahren und damit sollte man lieber nicht mehr. Ich werfe jetzt nur mal die Zahlen rein, also bis zu einem Visus von 0,1 und oder eine Gesichtsfeldeinschränkung auf 30 Grad, sagt man, ist Fahrradfahren noch möglich. Wie ist es zu Fuß? Wie kommt noch jemand zurecht? Kennzeichnungspflicht. Habe ich noch eine extra Folie dafür dabei. Dann die Schulung in Orientierung und Mobilität, ganz, ganz wichtig. Die Hilfsmittel zur Unterstützung der Orientierung und Mobilität ist der weiße Langstock oder auch der Blindenführhund. Navigationshilfen, Hinderniswarner. Kennzeichnungspflicht, da habe ich Ihnen mal mitgebracht. Paragraph 2 Absatz 1 der Fahrerlaubnisverordnung wird oft als einschlägige Vorschrift für die Kennzeichnungspflicht von Menschen mit Sehbeeinträchtigung herangezogen, erhält aber keine Kriterien, wann diese tatsächlich erforderlich ist. Die Vorschrift lautet in dem Teil, der Menschen mit Sehbeeinträchtigung betrifft, folgende. Wer sich infolge körperlicher Beeinträchtigungen nicht sicher im Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn Vorsorge getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet. Die Pflicht zur Vorsorge durch Begleitung oder durch das Tragen von Abzeichen oder Kennzeichen obliegt dem Verkehrsteilnehmer selbst oder einem für ihn Verantwortlichen. Also, Sie haben keine Kennzeichnungspflicht als Sehbehinderter oder Blinder, aber Sie müssen auch gewährleisten, dass Sie kein Risiko darstellen für die anderen. Und im Zweifelsfall, wenn Sie nicht gekennzeichnet sind und es zum Unfall kommt, ist es die Frage, wer es zahlt. Ja? Aber nur, dass Sie das mal wissen, weil das oft nicht genau gekannt wird. So, Beratung zur Frühförderung, Schule, Ausbildung und Beruf, das überspringe ich jetzt einfach mal. Da muss man sich an diejenigen Stellen wenden. Die Alltagshilfsmittel für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, die werden zum Beispiel trainiert von Reha-Fachkräften in lebenspraktischen Fähigkeiten. Es gibt assistive Technologien, digitale Medien, haben wir schon heute einiges gehört darüber, verschiedene Apps. Es gibt Freizeitaktivitäten, viele Stände, hier freue ich mich drüber, auch zum Beispiel über Reisen und wie gesagt der Sport. Wenn Sie tatsächlich Interesse an Sport haben, gibt es den Deutschen Blinden- und Deutschen Behindertensport, DBS. Da hat auch die Kategorie den Sehbehinderten- und Blindensport darunter und da kann man schauen, was es in seiner Umgebung so gibt für inklusive Sportarten. Es gibt zum Beispiel auch Schießen. Ja, das geht dann mit Laserpistolen und nach Gehör. Es gibt Bogenschießen, das geht nach Vibration. Judo haben wir heute schon angesprochen. Es gibt Pararudern, Paradressurreiten. Es gibt Schwimmen, war ich ganz fasziniert. Da sind auch 10-jährige Blinde ins Wasser gesprungen und die schwimmen dann wirklich nach Versuch und Irrtum von Bande zu Bande, werden aber natürlich gewarnt, wann das Becken zu Ende ist. Also es gibt da viele Spielarten, wo man gedacht hat, das gibt es gar nicht. Also auch Alpinskifahren, echt Hut ab mit Guide, was da geleistet wird. Es gibt Beratung und Unterstützung zur Krankheitsbewältigung. Wenn man mit seiner Erkrankung nicht richtig zurechtkommt und in eine Depression reinrutscht, das ist ja keine klassische Depression, sondern eine depressive Verstimmung, dann kann man sich da auch Hilfen holen und sollte auch nicht scheuen davor, dass man damit nicht zurechtkommt. Es ist ja fast wie eine Krebsdiagnose, wie eine Bewältigung, wenn ein Angehöriger stirbt. Genauso gehört die Krankheitsbewältigung einer möglichen Erblindung oder einer Erblindung oder auch Blindheit dazu, wo es spezielle Hilfen und Anlaufstellen gibt, um das zu verarbeiten. Und da darf man keine falsche Scheu haben, dass man schwach wäre. Was wir sonst noch machen, Hinweise auf Kongresse, Fortbildungsveranstaltungen, so wie zum Beispiel hier die Sight City. Dann natürlich die Informationen über Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen und Vereine, die es für spezielle Erkrankungen gibt. Wieder Lohn e.V. ist hier vorne sehr präsent. Achromatopsie, Pro Retina für die Hereditären. Also da gibt es ganz, ganz viele Anlaufstellen, die einen auch sehr viel unterstützen. So, das ist nur noch ein Blumenstrauß. Das ist tatsächlich die umfassende Beratung von Sehbehinderten und Blinden. Erst nochmal die medizinische Versorgung, dann die Anpassung von vergrößerten Sehhilfen, die Beratung, je nachdem, wo man gerade schulisch, Kindergarten oder im Beruf steht, die Sozial- und Rechtsberatung, die dazu gehört, die psychologische Betreuung, Hinweis auf Selbsthilfegruppen, Blindenverbände, über die Kommunikationstechniken, Orientierung, Mobilität, das Training in lebenspraktische Fähigkeiten, die Freizeitgestaltung, Reisen und Sport. Das kann nicht jeder, diese Beratung. Es muss auch nicht jeder können, aber der Patient muss informiert sein, dass es Stellen gibt, die einen darüber informieren. Und wenn Sie jetzt hier sitzen und sagen, Mensch, ich möchte gerne das wissen, was da in meiner Umgebung ist, zum Teil eben können Sie das hier auf der Side City finden und ansonsten vielleicht vor Ort mal schauen, sehr gut informiert sind eigentlich tatsächlich die Selbsthilfegruppen und auch die Blindenverbände, was es in Ihrer Umgebung gibt. Ansonsten vielleicht finden Sie einen Augenarzt oder auch eine Sehbehindertenambulanz in Ihrer Nähe, die Ihnen diese Weichenstellung geben kann. Letztlich alles mit dem Ziel der Steigerung der Lebensqualität. Und damit möchte ich jetzt beenden den Vortrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Bettina, vielen herzlichen Dank für diesen großen Blumenstrauß an Möglichkeiten, den es gibt. Und ich denke mir, den sollte man auch in der visuellen Beratung unbedingt auch wissen und kennen. Und ich denke mir, die Side City ist da ein guter Ort, sich über diese Dinge zu informieren oder aber auch durch das Netzwerk, jetzt eben von dir bei der Sehbehindertenambulanz oder Blickpunkt Auge, da sind wir ja eigentlich sehr gut aufgestellt. Ganz lieben Dank. Bevor wir in die Fragerunde gehen, möchte ich sagen, dass der nächste Vortrag, der EU-Bericht 2024 entfällt, weil der Referent erkrankt ist. Der hat also kurzfristig abgesagt. Und dann haben wir auch noch einen nächsten Beitrag, der auch heute abgesagt wird. Das ist das Inclusing oder Inklusives. Ach, da hat es jemanden gegeben. Okay, super, perfekt. Danke, Norbert. Ihr arbeitet dran, super. Okay, also Bettina.
Also Freizeitgestaltung findet statt.
Findet statt. Sehr ja, schön. Genau. So, gibt es jetzt Fragen von Ihnen? Jetzt haben Sie die Möglichkeit, eine sehr kompetente Augenärztin zu fragen. Und haben sogar noch Zeit ein bisschen nach hinten, oder? Fällt ein Zug gleich.
Ich möchte nochmal auf das Thema Autofahren zurückkommen. Ich habe im Bekanntenkreis zwei Personen, die sind auf einem Auge blind und fahren Auto mit dem Argument, die Strecke fahre ich schon seit 20 Jahren, da kann nichts passieren. Oder eben auch insgesamt, ab wie viel Prozent Seheinschränkung, kann ich noch Auto fahren? Wenn ich nur noch 30% sehe, kann ich da noch fahren? Oder ist es, wo gibt es da eine gesetzliche Regelung?
Also es gibt die Fahrerlaubnisverordnung, die ganz klar regelt, wie das Sehen sein muss. Ja? Also das Einäugige, man darf einäugig Auto fahren. Ja? Also es gibt ja den Sehtest. Wenn ich den mit Sehhilfe auf 0,7 schaffe, dann kriegen Sie die Bescheinigung vom Optiker, von Führerscheinstellen oder sonst, also von Fahrschulen und so weiter, dass Sie fahren dürfen, zum Beispiel mit der Sehhilfe. Wenn Sie die Kriterien nicht erfüllen, diese 0,7, müssen Sie ein augenärztliches Gutachten machen für die Fahreignung. Und die sagt, man muss auch einäugig ein Visus von 0,5 haben, würde man also 50% nennen, also 0,5. Wenn das Gesichtsfeld in Ordnung ist. Und das kann auch einäugig 120 Grad im Durchmesser sein. Und in dem Gesichtsfeld dürfen für diese Prüfmarke, für die spezielle Gutachtenprüfmarke, keine Defekte sein. Innerhalb der inneren 20 Grad. Wenn ich plötzlich einäugig wäre, das gilt für uns alle, ja, dann darf man 3 Monate lang nicht fahren. Nach 3 Monaten sagt man, das Gehirn hat sich dran gewöhnt. Wer sich trotzdem unsicher fühlt, soll trotzdem nicht Auto fahren. Ja, also nur weil ich es jetzt darf, ja, heißt noch lange nicht, dass ich es damit gut mache. So, und dann wird tatsächlich, das ist das einzige Mal, dass alles durchgeprüft wird. Also es wird der Visus getestet, es wird das Gesichtsfeld getestet, das Kontrastsehen, Dämmerungssehen und die Blendempfindlichkeit. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann dürfen Sie Auto fahren, auch einäugig, mit einem Visus 05. Ja? Und dann, wie das Kontrastsehen zu sein hat, das Dämmerungssehen, da gibt es noch spezielle Tests, die Sie erreicht haben müssen. Die müssen Sie nicht bis in die kleinste Stufe erreicht haben, aber eben die erste Stufe muss erreicht sein, dann bekommen Sie es. Ja? Und wenn Sie das nicht erreichen, dürfen Sie auch einäugig fahren, kriegen Nachtfahrverbot zum Beispiel. Ob derjenige, also es gibt ja zum Teil Patienten, die es bestehen und wo sie sagen, ja, da ist kein gutes Gefühl, wenn der auf die Straße kommt, weil zu wenig Reaktionsbereitschaft oder weil noch vielleicht eine Lähmung da ist und so, dann kann ich sagen, aus augenärztlicher Sicht sind die Kriterien erreicht. Ich möchte aber, dass noch ein Zusatzgutachten von der Neurologie, Orthopädie oder so gemacht wird. Ja, wenn ich mir da nicht sicher bin, ob der das schafft. Aber das sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Aber die Aussage hören wir ja oft, gell?
Ja.
Ist eine kleine Strecke, ich kenne die doch.
Das gilt tatsächlich nicht. Ja. Ja.
Ja. Warte.
Ja, danke. Habe ich das richtig verstanden, dass wenn man BL im Schwerbehindertenausweis hat, dass man sich nicht kennzeichnen muss? Also ich arbeite in der Beratungsstelle von ProRetina und ich sage immer, dass man sich entweder mit dem weißen Stock kennzeichnen muss oder mit den Binden an dem Arm und dass dieses Abzeichen, das runde, gelbe mit den drei schwarzen Punkten, nicht gilt. Das ist also falsch, was ich da erzähle, oder?
Halb falsch, ja. Es ist insofern falsch, dass es keine Pflicht gibt, ja. Also in der Vorschrift steht, Sie dürfen nur teilnehmen, wenn Sie sich sicher im Verkehr bewegen und Vorsorge getroffen ist, dass Sie keinen anderen gefährden. Also in dem Moment, wo Sie eine sehende Begleitperson haben, die Herr der Sinne ist und nicht gerade ein dreijähriges Kind ist, was sieht, ja, dann dürfen Sie das machen, müssen sich nicht kennzeichnen, ja. Aber im Zweifelsfall, wenn Sie vollständig blind sind und auf dem Langstock an sich quasi angewiesen sind, ist die Frage, wenn Sie sich nicht kennzeichnen und alleine im Verkehr unterwegs sind, dass Sie tatsächlich keinen, und keinen heißt nicht nur die Autofahrer, sondern auch Fahrradfahrer, E-Rollerfahrer, egal ob man die mag oder nicht mag, ja, dass man die nicht gefährdet. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass die Beratung, die Sie durchführen, dass man als Blinder eben gekennzeichnet ist. Ja? Es gibt bloß nicht die Pflicht. Das heißt, wenn Sie es nicht machen, muss halt anderweitig gewährleistet sein, dass Sie keinen gefährden.
Mhm. Okay, danke.
Mhm. Ja.
Also ich kenne das bei unseren Schülern. Moment, ich kenne es bei unseren Schülern an der Sehbehindertenschule. Also die Schüler müssen sich kennzeichnen. Ansonsten dürfen die nicht das Gelände verlassen.
Genau. Und bei Schülern ist es durchaus sinnvoll, weil die ja auch nicht volljährig sind, ganz abgesehen davon. Ja, das ist.
Und das ist dann auch eine schulinterne oder einrichtungsinterne Regelung, wo es dann ja auch teilweise Empfehlungen gibt. In dieser Fahrerlaubnisverordnung heißt es im Paragraph 2 Absatz 2, und da wird es noch deutlicher als das, was Sie gesagt hatten, wesentlich sehbehinderte Fußgänger können ihre Behinderung durch einen weißen Blindenstock, die Begleitung durch einen Blindenführhund in weißen Führgeschirr und gelbe Abzeichen nach Satz 1 kenntlich machen. Es ist wirklich letztendlich nur die Empfehlung an blinde und stark sehbeeinträchtigte Fußgänger. Und es bleibt letztendlich der zentrale Satz, sie müssen aber dafür Sorge tragen, dass sie auch keinen anderen gefährden. Und das dürfte schon schwer fallen, wenn Sie selbst als blinder Mensch ohne Langstock durch die Gegend laufen, dann fangen Sie schon an, andere objektiv zu gefährden. Denn der Autofahrer kann nicht auf Sie adäquat reagieren mehr. Insofern kann man, es gibt keine Pflicht, aber das vernünftig ist, das genau. Ist so.
Also Sie haben jetzt gerade vorgelesen, dass die drei Punkte, also die gelbe Binde, ein Kennzeichnungsmerkmal für Erblindete ist. Was ist denn mit diesem blauen Button? Hat der die gleiche Funktion oder ist nur der gelbe Button die Kennzeichnung?
Also der blaue Button ist zu wenig sichtbar und nicht so eine Signalfarbe, dass ich ihn nicht gleichwertig sehen würde. Ja.
Also der ist aber nicht zwingend für erblindete oder sehbehinderte Menschen da, sondern auch für andere Behinderungen.
Der blaue ist für Blinde und Sehbehinderte schon. Aber das
gelbe Abzeichen wird außerhalb der Bundesrepublik, kennt es kein Mensch, weil es ist ein Zeichen, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entstanden ist, als allgemeines Zeichen für eine körperliche Behinderung. Deswegen war in dem Zitat, das Frau Professor Levonius rausgesucht hatte, nicht die Rede von blind-sehbehindert, sondern von körperlich beeinträchtigten Menschen. Ein Nierentransplantierter könnte sich bis heute mit dem Drei-Punkte-Orden, wie ich ihn immer nenne, kennzeichnen. Und man könnte sich nicht beschweren, weil diese drei Punkte stehen nicht für blind oder sehbeeinträchtigt. Außerhalb Deutschlands kennt man nur das blaue, die blaue Plakette mit dem Stockmännchen, die man im Rahmen der Europäischen Blindenunion versucht durchzusetzen. Bloß in Deutschland macht es keiner, weil in Deutschland kennt das Teil keine. Da denken alle, der Drei-Punkte-Orden ist für Blinde da, obwohl er eigentlich für körperlich beeinträchtigte Menschen allgemein erfunden wurde.
Und bei diesen Plaketten muss man halt echt immer aufpassen, auch wenn es, egal ob blau oder gelb, wenn die nur vorne sind, sind die im Straßenverkehr ziemlich schlecht zu sehen. Also da ist tatsächlich was sinnvoll ist, also auch mit der Armbinde, was sie von hinten auch oder von der Seite erkennen können.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Besuchen Sie uns unter sightcity.net für weitere Informationen rund um die SightCity. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns gerne an info@sightcity.net oder kontaktieren Sie uns über unsere Website.